Guten Morgen. Eine Predigt unter dem großen Thema Lebensbild beschäftigt sich immer und ausschließlich mit Personen oder einer Person aus der Heiligen Schrift. Und wenn ihr dabei gewesen seid, so die letzten paar Male, dann wisst ihr, wir beschäftigen uns mit Elia, einem Propheten des Alten Testaments, der ungefähr vor rund 3000 Jahren gelebt hat. Und zwar im Nordreich. Damals war Israel schon getrennt, das Südreich mit der Hauptstadt Jerusalem und den Stämmen Juda und Benjamin und das Nordreich mit der Hauptstadt Samaria und den restlichen 10 Stämmen. Wir haben ihn kennengelernt als einen Mann, der vor Gott lebt, mit ihm lebt und für ihn lebt. Und dieses Hingegebensein an Gott, das gefällt Gott, denn das sehen wir an dem, was passiert ist. In der zweiten Predigt geht es darum, dass Elia flüchten musste, denn ganz keck hat er dem König Ahab verkündigt, dass es nicht regnen wird im Land, bis er es sagt. Also er war derjenige, sozusagen das Zünglein an der Waage, und er musste fliehen um sein Leben. Und Gott verbarg ihn, heißt es in der Bibel, am Bach Krit, östlich des Jordan. Dann anschließend das Wundersame, Raben haben ihm Fleisch und Brot gebracht und aus diesem Bach trank er, aber der Bach vertrocknete. Die Folge davon, Gott sagt, geh 150 Kilometer bis an die Mittelmeerküste in der Nähe von Tyrus, und da war eine Witwe, die ihn auch ebenso auf wundersame Weise versorgt hat. Das Mehl ging nicht aus im Topf und das Öl im Krug genauso nicht. Die dritte Predigt, da habe ich diese drei Männer, den Elia, den Obadja und den Ahab, nebeneinander aufgezeigt. Und die Wahl war bei uns, ja, wen wir jetzt kopieren möchten, ja, wen wir nachfolgen möchten. Heute diese vierte Predigt, den Text habt ihr eben gehört. Und ich habe die Überschrift darüber gestellt: Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist der wahre Gott. Wer sonst? Wir haben gehört, Elias sagt zu Ahab, sende hin und hole die Priester, 450 des Baal und 400 der Aschera, die am Tisch des Ebels essen. Nun, das hat eine ganze Zeit gedauert, bis die alle da beieinander waren und das Volk. Und das ist der Auftakt einer höchst dramatischen Begebenheit, die drei Eingangsverse. Der Karmel, der liegt, ich weiß nicht, ob jemand von euch schon in Israel war, aber der Karmel, der liegt, oder der Berg Karmel, 15 Kilometer landeinwärts von Haifa. Als ich die Bibeltexte mit verglichen habe in verschiedenen Übersetzungen, da ist mir eines aufgefallen, und zwar, die einen sagen, das war jetzt auch hier bei dem, was die Silvi vorgelesen hat, an dem Berg Karmel und auf dem Berg Karmel. Und ich habe mir gedacht, da irgendwas stimmt da nicht. Denn die Bemerkung am und auf ist bildlich oder beispielhaft gesprochen, zeigt die Distanz des Menschen zu Gott. Am Berg ist unten. Und am Berg unten ist vergleichbar mit Mühsal, mit Gericht auch. Ja. Psalm 23 heißt es, ist vom Tal des Todesschattens die Rede. Ja. Es ist also der Platz auch der Anfechtung. Aber oben auf dem Berg ist die Gemeinschaft mit Gott. Beispielhaft. Als Mose die Gesetzestafel empfing, sagte Gott zu ihm, komm zu mir herauf auf den Berg. Und er empfing die Gesetzestafel oben. Unten am Berg haben die Israeliten gedacht, nur der kommt nimmer. Was machen wir jetzt? Einen neuen Gott. Und die Folge davon ist, dass sie gerichtet werden mussten oder gerichtet wurden. An diesem Berg, bei diesem Duell zwischen Elia und allen anderen, ist Elia kein Haar gekrümmt worden. Das Volk aber musste Buße tun und die 450 Baalspriester haben den Tag nicht überlebt. Ihr habt das vielleicht, das ist eigenartig, ich habe das schon viele Male gelesen, da diese Geschichten, aber mir ist noch nie wirklich aufgefallen, dass zwar eingeladen waren insgesamt 850 Priester, also 450 von Baal und 400 Asherah, von der Asherah, und es waren aber nur die Baalspriester, die nachher angesprochen wurden. Ich weiß nicht warum, aber ich vermute, diese kleine Bemerkung am Rand, wo es heißt, diese 400 Priester der Asherah, die aßen am Tisch der Isebel. Also da war eine andere Beziehung als zu den Baalspriestern. Und vielleicht hat die Isebel Lunde gerochen, dass da irgendwas passieren wird, und hat die erst gar nicht geschickt. Wir können alle, die da zusammengekommen waren am Berg, in drei Gruppen einteilen. Das sind einmal die vielen, wie viele das waren, die Bibel sagt nichts darüber. Und dann sind es die Baalspriester. Und die dritte Gruppe ist gerade mal einer, der Elia. In dieser Szene spielte der soziale Status aller Versammelten absolut keine Rolle. Lehrer, Tagelöhner, Landwirte, Ärzte, alle kamen sie zusammen, spielte keine Rolle. In dieser Auseinandersetzung, und zwar deshalb, weil in dieser Auseinandersetzung es nur und alleine nur zwischen Gott und Satan ging, zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Glaube und Unglaube, Gehorsam und Ungehorsam und auch zwischen Tod und Leben. Und der Menge stellt jetzt Elia diese Frage: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ich habe mal nachgeguckt, was das bedeutet. Das bedeutet ein permanentes Schwanken und Wanken. Im Jakobus Kapitel 1, da heißt es von einem Zweifler, der wie eine Meereswoge vom Wind hin und her getrieben wird. Nichts, keine Grundlage, ein Hin und Her. Mal hü, mal hot, indifferent oder gleichgültig, die ihre Fahne in den Wind hängen, die weder dafür noch dagegen sind. Es waren keine Atheisten, die ja von einer gottlosen Welt überzeugt sind, sondern eher Agnostiker. Agnostiker, das heißt nicht wissen. Wenn man einen Agnostiker fragt, gibt es einen Gott, und sagt er, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ein Beispiel haben wir in 2. Könige 17. Der König von Assur hat das Nordreich verschleppt nach Babel, und er hat dafür aber Menschen von dort nach Israel gebracht. Und das war der Anfang der sogenannten Samariter, kennen wir alle. Ja. Und da heißt es über sie: So fürchteten, also die Samariter, so fürchteten diese Nationen den Herrn und dienten gleichzeitig ihren Göttern. Sie waren angehaucht von einem Denken an Gott, aber der Glaube fand in ihrem Herzen keine Heimat. Im Neuen Testament, in 2. Timotheus 3, ist auch von denen die Rede: sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie verändert, halten sie nichts. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Was war die Reaktion des Volkes? Nichts. Das Volk antwortete ihm kein Wort. Und als ich so darüber nachgedacht habe, warum eigentlich nicht, da habe ich am darauffolgenden Morgen in meiner stillen Zeit im Lukas 14 gelesen, dass Jesus eingeladen war in das Haus eines Pharisäers, und da war ein wassersüchtiger Mann. Eine sehr, sehr unangenehme Geschichte. Ja, das kann aufgrund von Nierenversagen sein, kann aber auch ein schwerer Leberschaden die Ursache sein. Jedenfalls, der war da, und Jesus fragte die Pharisäer und die Gesetzesgelehrten: Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Sie aber schwiegen. Jesus fasste ihn an, heilte ihn und entließ ihn. Und er sprach zu ihnen, wer unter euch dessen Sohn oder Ochse in einen Brunnen fällt, zieht ihn nicht sogleich heraus am Tag des Sabbats. Und sie konnten ihm darauf nicht antworten. Und da war mir klar, warum. Weil sie wussten, dass Jesus die Wahrheit sagte. Sie haben das vielleicht sogar selber schon mal gemacht. Ja? Und genauso war das auch bei Elia. Das Volk wusste, dass Elia recht hatte. Dass hinten auf beiden Seiten ein unseliger Zustand ist. Ja. Und wer die Offenbarung kennt, der weiß, das Sendschreiben nach Laodicea spricht auch von den Lauwarmen. Ja. Ach, dass du weder heiß oder kalt wärst, aber lauwarm. Oder wir hatten es beim Obadja, dem ich die Farbe grau gegeben habe. Schwarz der Ahab und weiß der Elia. Ja. Die zweite Gruppe waren die Priester, nun gut, es waren die Entschiedenen. Sie haben sich von dem Gott ihrer Väter losgesagt und sich dem Baal an den Hals geworfen. Und die dritte Gruppe besteht in dieser Szene gerade mal, wie ich sagte, aus einer Person, der Elia. Tausende gegen einen. Und ich wiederhole mich, dieser Minderheitenstatus der Gemeinde Jesu ist schon lange vorausgesagt. Und bei Wiederholen meine ich jetzt diese Bibelstelle, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat seinem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Wir sollten immer daran denken, dass es nicht auf die Anzahl der Köpfe ankommt in der Gemeinde Jesu, sondern dass wir, die wir an Jesus Christus glauben, den lebendigen Gott zur Seite haben. Jahrzehnte glaube ich schon an Jesus Christus. Und ich muss euch sagen, manches Mal überkommt mich eine übergroße Freude, dass ich nicht alleine durch mein Leben gehen muss, sondern den lebendigen Gott zur Seite habe. Nun sagt Elia in Vers 22 etwas eigentlich ziemlich Komisches. Ja? Er sagt zum Volk, ich allein bin übrig geblieben und hier die 450 Priester des Baal. Ich allein, wobei Obadja ihm schon gesagt hat, das hatten wir vorletztes Mal, ihm schon gesagt hat, hör mal her, ich habe 100 gerettet. Ja. Also 100 wenigstens mal. Und später auf dem Berg Horeb, das wird ihm Gott sagen, 7000 habe ich übrig gelassen, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben. Nun, ich habe mir überlegt, das könnte tatsächlich daher kommen, weil Elia in einer außergewöhnlichen Stresssituation war. Stellt euch vor, Tausende gegen dich alleine. Und dass er da irgendwie durcheinander gekommen ist, sage ich mal. Nun, Vers 23 bis 29, da beginnt nun ein Heidenspektakel. Ich habe mir gedacht, da muss ich doch mal nachgucken. Heidenspektakel, glaubt ihr, den Begriff gibt es tatsächlich, ja? Es gibt im Liberland Handballfreunde, die wissen, Lemgo, ja, da in der Nähe, Lemgo-Lage, da gibt es einen Ort, der heißt Heiden. Und die machen, glaube ich, jedes Jahr sogenannte mittelalterliche Tage. Der ganze Ort verkleidet sich in mittelalterliche Kostüme und da wird alles Mögliche gemacht, was man halt damals machte. Und das nennen die Heidenort Spektakel, das was da geht. Ja. Aber wir verstehen das natürlich jetzt in diesem Fall anders. Die Baalspriester bauen also einen Altar, der Stier wird geopfert und dann ging es los. Sie riefen, kein Laut, sie hüpften, auch nichts. Und da finde ich das so witzig, dass Elia anfängt, sie zu verspotten. Ja. Gut, ich weiß nicht, ob wir das nachmachen sollten, aber es steht auf jeden Fall mehr in der Bibel. Ja. Und schlussendlich ritzten sie sich auch noch. Ja. Wisst ihr, was es ist? Ja? Die haben sich geschnitten, ja, sodass das Blut an ihnen herunterfloss. Und die wurden dann so quasi völlig noch hysterisch und gaga. Ja. bis zum Abendspeisopfer. Und ich habe mal nachgeguckt, das wurde in Israel zur 9. Stunde dargebracht. Und das war 15 Uhr, ja. 6 Uhr. Der Tag zählte 12 Stunden von 6 bis 18 Uhr. Ja. Also es war insgesamt gesehen, wenn wir uns diese Szene einmal vorstellen, das war ein aberwitziges Theater und von einem ganz und gar irren Haufen. Aber, und das möchte ich tatsächlich betonen, die Priester meinten es ernst. Da dachte ich mir, hätten sie nur mal in den Psalmen gelesen. Da heißt es in Psalm 115, Vers 4 und folgende: Ihre Götzen sind Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden. Einen Mund haben sie, reden aber nicht. Augen haben sie, sehen aber nicht. Ohren haben sie, hören aber nicht. Eine Nase haben sie, riechen aber nicht. Sie haben Hände, tasten aber nicht. Füße, gehen aber nicht. Kein Laut geben sie mit ihrer Kehle. Und ihnen gleich sollen die werden, die sie machten, ein jeder, der auf sie vertraut. Und das ist eigentlich der Vers am Ende. Ihnen gleich sollen die werden, die auf diese Götzen vertraut haben. Und das ist am Berg Hamel tatsächlich passiert. Ironischerweise haben die Priester, die Baalspriester, ja selber bewiesen, dass ihr Gott ein toter Gott ist. Und heute, diese neureligiösen Irrungen und Verwirrungen, die wir alle miterleben, das sind gleichsam Samen, die ausgestreut werden und die werden aufgehen. Denn Baals Priester damals hat es das Leben gekostet, dass sie sich so verhalten haben und so geglaubt haben. Und es ist heute nicht anders. Die Gerichte, von denen die Bibel spricht, als allererstes bei der großen Trübsal und dann, wenn Jesus die Welt richten wird, die werden das offenbar machen. Und nun, die Baalspriester, die waren fertig mit der Welt, ja, mit sich selber, die waren kaputt vor lauter Hüpfen und Blutverlust und allem Möglichen. Und nun kommt Elia. Das Erste, was er sagt, tretet her zu mir. Tretet her zu mir. Der Wunsch Elias war ja, das Volk Israel von diesem Irrglauben wieder abzubringen, von diesem Hinken eigentlich auf beiden Seiten abzubringen und wieder voll und ganz an den einzig wahren Gott zu glauben. Und deshalb hat er sie aufgerufen, diesen Blick von den Götzen wegzulenken und nun zu ihm hin, auf das, was er nun ihnen zeigen möchte. Und das bedeutet eigentlich durch die ganze Geschichte hindurch Umkehr. Wenn ein Mensch das Evangelium hört und merkt, hoppla, da bin ich auf dem falschen Weg, das Erste, was er tun muss, ist, diesen Weg zu verlassen. Tretet her zu mir. Tretet in die Gegenwart Gottes. Und dieser Altar, den Elia gebaut hat, 12 Steine, das ist alles voller Symbolik. Nach dem Willen Gottes, 12 Steine, 12 Stämme Israels. Und das ist der Ort, wo der Allmächtige angebetet wurde und ihm Opfer dargebracht wurden. Und nun tat Elia alles, damit nach menschlichem Ermessen dieses Opfer nicht anbringen konnte. Denn ihr wisst ja, Wasser und Feuer, die vertragen sich nun mal gar nicht. Ich habe mal in normaler Sprechstimme dieses Gebet Elias nachgesprochen und bin da, glaube ich, auf 28 Sekunden gekommen. Während die Baalspriester von morgens bis mittags, 15 Uhr ungefähr, geschrien haben und gemacht haben und getan und keine Antwort, war das beim Elia eine kurze Geschichte. Sekunden. Und dann geschah etwas absolut Überwältigendes. Nicht nur das Opfer wurde von den Flammen verzehrt. Das nasse Holz, die Steine, das Wasser, alles. Die Folge davon war, dass das Volk niederfiel und sagte: Herr, der Herr, er ist Gott. Der Herr, er ist Gott. Was wir hier sehen, kann man als eine gewisse Dualität bezeichnen. Das ist eine Sache mit zwei entgegengesetzten Reaktionen. Wir sehen das zum Beispiel beim Durchzug durch das Tote Meer. Israel aus Ägypten heraus steht am Roten Meer, ja, jetzt war's. Auf wundersame Weise spaltet Gott dieses Meer. Israel, heißt es, geht trockenen Fußes durch das Rote Meer. Sie waren gerettet und die nachfolgende Armee, alle mausetot. Gibt es mehrere Beispiele, aber ich springe zum Wunder aller Wunder. Das ist der Tod und die Auferstehung Jesu. Wer glaubt, hat ewiges Leben. Wer nicht glaubt, wird verdammt. Paulus sagt, wir sind den einen ein Geruf vom Leben zum Leben, den anderen ein Geruf vom Tod zum Tode. Die gleiche Botschaft, die gleichen Worte, die einen so, die anderen so. Die Überschrift, die ich anfangs formuliert habe, war: Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist der wahre Gott. Wer sonst? Und diese Tatsache fordert uns heraus, und zwar jeden Einzelnen, und zwar zu einer Entscheidung. Die Folgen sind allein unsere Sache, wir allein sind dafür verantwortlich. Das heißt, die Existenz dieses Gottes anzuerkennen oder eben nicht, mit und für ihn zu leben, oder eben nicht. Treffen wir die richtige Wahl. Amen.